Ja, hallo, es geht weiter in unserem Römerbrief. Wir sind ja schon längere Zeit unterwegs durch den Römerbrief, Vers für Vers durch den Römerbrief. Und ich möchte dich da echt ermutigen, einfach auch nochmal reinzuklicken, vielleicht eine Playlist zu schauen, auf unserer Homepage zu schauen und diesen ganzen Römer gemeinsam mal durchzulesen. Vielleicht nimmst du dir jeden Tag so ein paar Minuten Zeit dafür, hörst dir das an, liest das mit und denkst einfach drüber nach, betest drüber. Wir haben jetzt heute beim Römer 8 haben wir es ein bisschen anders gemacht. Wir hatten ja sonst eigentlich immer ein ganzes Kapitel genommen. Wir haben beim Römer 8 drei Teile. Weil der Römer 8, der entfaltet sich dermaßen. Also das ist ein richtig ganz mega starkes Kapitel. Und man merkt es schon, es geht nämlich jetzt in die Anwendung hinein, ja, in dem, was Paulus uns vorher gezeigt hat, das Evangelium der Gnade, wie das wirkt im Leben. Und wir haben vorletztes Mal gesehen, was Gott durch seinen Geist in deinem Leben macht. Er gibt dir eine neue Identität. Ja, du bist Kind Gottes. Du bist Sohn des Vaters. Das ist also mega stark, oder Tochter des Vaters. Dann gibt er dir Sicherheit. Das heißt, der Geist in Vers 16, der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und dann gibt er dir Sinn. Ja, weil der Heilige Geist in dir zeigt dir, warum du überhaupt lebst. Dass du dafür da bist, einen Unterschied zu machen in der Welt. Und letzte Woche haben wir dann gesehen, dass das Herr noch weitergeht, dass er uns eine Perspektive gibt über das Leben hinaus. Das sage ich jetzt gleich nochmal was zu. Es geht tatsächlich heute um eine Thematik, die spricht Paulus an. Es geht um Leid. Denn das, was wir da gehört haben, das trägt durch. Das ist ein Glaube, der ist krisensicher. Und es passt super gut in die heutige Zeit, in die jetzige Zeit, wo viele Krisen auch da sind und vielleicht der ein oder andere, der das sieht, mitten in einer Krise drinsteckt. Und vielleicht sagst du dir, wenn du Christ bist, sagst du, Moment, ich bin doch Christ. Das sollte doch eigentlich meine Bestimmung Reichtum und Gesundheit sein. Wir reden da von Krisen, ja? Dafür ist doch Gott da. Das ist ein bisschen ein Trugschluss. Das werden wir heute auch sehen in der Predigt. Natürlich beten wir, ganz ehrlich, wir beten für Wohlstand, wir beten für genug finanzielle Mittel, wir beten für Gesundheit. Und tatsächlich erleben wir auch, wie Gott unsere Gebete erhört, ja. Das hast du sicherlich auch schon gehört, wie Gott deine Gebete konkret erhört hat. Aber manchmal trifft das halt eben nicht ein. Zum Beispiel kann es sein, dass jemand oder vielleicht du gerade in deiner Situation arbeitslos wärst oder es geht finanziell dann doch nicht mehr so rund. Oder jemand hat seine Firma verloren durch diese Corona-Zeit und steht da mit Schulden. Also es können unterschiedliche Dinge sein. Und tatsächlich ist Gottes Bestimmung in erster Linie für dich nicht Reichtum und Gesundheit, sondern Gottes Bestimmung für dein Leben ist Segen. Er will dich segnen. Er will dir, so wie es im Hebräischen dieses Wort heißt, seinen Shalom geben, seinen Frieden. Er will dich segnen. Das ist Gottes Bestimmung für dich. Und da kann es tatsächlich auch sein, dass du genau wie jeder andere auch Leid erlebst. Jesus hat das mal so fast schon humorvoll gesagt in Matthäus 5, Vers 45. Der Herr lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Letzte Woche hatten wir uns die Story angeschaut von Horatio Spafford. Vielleicht kurz nochmal zur Wiederholung. Der hat dieses bekannte englische Lied geschrieben, It is well with my soul. Oder im Deutschen, mir ist wohl in dem Herrn. Das war der Mensch, der bei dem großen Brand vor, glaube ca. 200 Jahren in Chicago, seine Firma verloren hat, seine komplette Existenz verloren hat. Es war alles auf Null. Und sie sind dann in ein tiefes Loch, kann man sagen, gefallen. Und er hat dann seine Frau mit den vier Töchtern nach Europa geschickt von Amerika, damit sie sich erholen können. Er hat sie vorausgeschickt und wollte nachfahren. Und dabei kam das Schiff in einen Sturm und alle vier Töchter kamen ums Leben. Und man sollte meinen, dieser Mann war fix und alle. Und er war auch echt am Ende. Aber in diese Situation herein schreibt er plötzlich dieses Lied. Ja, was in Deutsch ja heißt, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Man fragt sich, wie ist sowas möglich? Und das ist das Thema heute. Wie ist sowas möglich? Wie kann ich, obwohl ich Leid habe, obwohl ich schwere Zeiten durchlebe, trotzdem dies sowas haben wie einen Frieden? Und darauf geht Paulus hier ein im Kapitel 8. Also, wenn du jetzt gerade durch schwere Zeiten gehst oder du kennst jemand anders, der durch schwere Zeiten geht, dann gibt es Unterstützung, Unterstützung im Leid. Und darauf geht Paulus ein. Erstens mal, und das haben wir letzte Woche ausführlich uns angeschaut, und daher mein Appell, wenn du die Predigt nicht gehört oder gesehen hast, schau dir das an. Neuer Blick auf das Leid. Perspektive Ewigkeit. Paulus hat gesagt im Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit, ja, und er benutzt sozusagen als Vergleich eine Waage, ja, kann man sagen. Er sagt, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit, ja, die so schwer wiegen, nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart wird. Und da auch nochmal eine Wiederholung. Ich habe euch ein interessantes Zitat mitgegeben. Das lautet: Für die Menschen ohne Gott ist das Leben hier das Beste, was sie an Himmel erleben können. Und für die Menschen mit Gott ist das Leben hier das Schlimmste, was sie an Hölle erleben können. Also es ging letztes Mal sehr stark um das, was da kommt. Paulus geht da nochmal in 2. Korinther 4, Vers 17 drauf ein, wo es heißt, denn unsere Bedrängnis, ja, Waage, unsere Bedrängnis, die ist schwer, ja, die wiegt schwer, da schaue ich drauf. Dann sagt er weiter, die schnell vorübergehend und leicht ist, warum leicht, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Ja? Also ich fokussiere auf das, was Gott für mich in petto hat, vorbereitet hat. Und plötzlich bekomme ich eine neue Perspektive darauf, dass er auch im Leid dabei ist. Und dann sagt er weiter, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Vers 25, und da steigen wir jetzt ein in unseren Text heute. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Und mein Wunsch ist heute für dich, der du diese Predigt jetzt anschaust, dass du diese Standhaftigkeit bekommst. Und egal, was die Zeiten auch bringen, ja, wir sind jetzt mitten in dieser Corona-Zeit und wir hoffen, dass es irgendwann zu Ende, wir beten auch darum, dass es zu Ende geht. Aber manche reden schon vom zweiten Lockdown. Egal wie die Zeiten werden, was auch passiert, mein Wunsch für dich ist, dass du durchhalten kannst, ausharren kannst. Vielleicht ist es eine Krankheit, vielleicht ist es eine Leidenszeit, vielleicht sind es Fragen, die dich bewegen. Ja, also das Erste, Gott gibt uns eine neue Perspektive. Das Zweite, Gott gibt dir Kraft im Leid. Schau mal, Vers 26. Ich hoffe, du hast eine Bibel dabei, dann kannst du das mitlesen oder es wird auch eingeblendet. Ebenso kommt auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Ja, der Heilige Geist ist in dir. Denn wir wissen manchmal noch nicht mal, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Also, da ist Gott in dir durch seinen Heiligen Geist. Und er stärkt dich in dieser Situation. Das heißt, er tritt für dich ein. Er weiß um deine Schwachheit. Als Paulus seinem Menti, Paulus war sozusagen der Mentor von diesem jungen Timotheus. Als Paulus seinem Menti Timotheus schreibt, der hatte schon eine ziemlich schwierige Zeit, auch als junger Pastor in seiner Gemeinde, schreibt er ihm in 2. Timotheus 1, Vers 6. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, Timotheus, dass du die Gabe erweckst, die in dir ist, durch das Auflegen meiner Hände. Hey, weißt du noch, ich habe dir damals die Hand aufgelegt, ich habe dich gesegnet, ich habe für dich gebetet, für die Kraft Gottes in deinem Leben. Und dann sagt er, denn Gott hat dir nicht einen Geist der Angst oder der Furcht gegeben, sondern Gott hat dir einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Und darum, hey, bleib dran, sagt der Timotheus, schäme dich nicht des Zeugnisses vor unserem Herrn. Schäme dich nicht, dafür einzutreten, zu leben, vorwärts zu gehen. Noch schäme dich meiner, der ich ein Gefangener bin, Paulus war im Gefängnis, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Da steckt richtig Power drin. Also, wenn man im Leid ist, Gott will dir eine neue Perspektive schenken. Erstens. Zweitens, er gibt dir Kraft, dafür das zu tragen. Und drittens, er geht mit dir gemeinsam dadurch. Es heißt im Vers 26 dann weiter, also im zweiten Teil nochmal, der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzern, der aber die Herzen erforscht. Jesus, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, und das sind die Menschen, die an Jesus glauben, wie es Gott entspricht. Also, das ist ein wunderbares Zusammenspiel der Dreieinigkeit. Der Heilige Geist ist in dir drin, praktisch Christus ist in dir drin. Ja? Und jetzt passiert Folgendes, so müssen wir uns das bildlich vorstellen. Ich sag mal wirklich als Laien, die das Big Picture nicht so richtig verstehen. Gott hat von dieser zusätzlichen Dimension gesprochen, die wir manchmal nicht richtig wahrnehmen können. Aber du musst das so verstehen. Du gehst durchs Leid, du bringst Gott dein Leid, du schreist zu ihm, ja, und in dem Moment passiert etwas, in dem Moment tritt sozusagen Christus für uns ein beim Vater. Er ist an unserer Seite, er leidet mit. Und deswegen kannst du auch ehrlich sein und deswegen darfst du auch zu Gott rufen. Du sollst ja nicht heucheln, ja, wenn es dir schlecht geht, dann geht es dir schlecht. Das darfst du Gott so sagen. Und du erlebst, wie er dich durchträgt. Und es greift. Und das sind diese drei Dinge. Ich wiederhole es nochmal, die Perspektive zu haben, die richtige Perspektive im Blick auf die Ewigkeit. Zweitens, seine Kraft zu erleben, dieses neue Leben in dir, was dir Kraft gibt, auch durch Leid. Und drittens, Jesus steht für dich ein. Du bist nicht allein im Leid, er geht mit dir. Hey, er hat gelitten, heißt es an einer Stelle. Er kann das verstehen. Er ging durch alles durch und er ging in den Tod rein, um für uns alles zu erleiden und zu tun. Und er geht mit dir auch durchs Leid. Und heute gehen wir noch einen wichtigen Schritt weiter. Weil die Frage, die sich immer wieder auch stellt, die Menschen auch immer wieder stellen, ist, ja, aber Gott, warum lässt du das Leid denn zu in meinem Leben? Und da ist oft in dieser Frage steckt ein gewisses Misstrauen drin. Meint Gott es wirklich gut mit mir? Oder drückt er mir vielleicht gerade einen rein? Wie ist Gott überhaupt? Ist er berechenbar oder ist er doch unberechenbar? Und dazu gibt es einen Schlüsselvers. Vers 28. Schau mal. Da heißt es, wir wissen aber, und das Ziel von dieser Predigt ist, dass du es wissen kannst. Wir wissen aber, sagt Paulus, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Alles. Bekannter Vers, steht manchmal auf irgendwelchen Grußkarten, wird aber manchmal leider ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Was will diese Aussage sagen? Und das schauen wir uns mal gemeinsam an. Hier heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das Wort dienen, da steht im Griechischen Synergeo. Synergeo. Das heißt, deutsch übersetzt auch mitwirken. Du kennst das Wort Synergieeffekt. Ja? Wenn Dinge zusammenwirken, dass da was richtig Gutes rauskommt. Ja? Das entsteht so ein Synergieeffekt. Gott nutzt sogar Leid als ein Synergieeffekt für dein Leben, damit es dir und deiner Persönlichkeit zum Besten dient, damit du nicht untergehst. Ja, vielleicht können wir auch sagen, da kommt so ein Sturm, da bläst richtig der Wind und du spannst das Segel auf, damit das Schiff richtig schnell vorwärts kommt. Ja? Und Gott nutzt diesen Synergieeffekt, dass du näher mit ihm verbunden bist und stärker wärst im Glauben. Das gilt natürlich für alle, die Gott lieben. Das heißt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, das muss ich immer dazu sagen, ja, das ist nicht einfach so etwas, was über alle Menschen drüber geschoben wird, sondern es bedingt natürlich, dass du Gott liebst, dass du an ihn glaubst. Und er liebt dich, ja, da ist dieses Zusammenspiel, wo wir die ganzen Kapitel durch drüber geredet haben. Und weißt du, das gilt für welche Dinge? Für welche Umstände, für welche Schicksalsschläge, für welche Leiden, für alles. Hier steht alle Dinge. Alle Dinge dienen denen zum Besten, die ihn lieben. Alles. Egal, was passiert. Das ist schon spannend. Vers 29, da heißt es, denn, jetzt kommt die Begründung, denn, die er zuvor ersehen hat oder auserwählt hat, er hat dich auserwählt, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Kurzer Einschub. Wer sich jetzt darauf freut, dass ich jetzt eine halbe Stunde einen Vortrag halte über Prädestination und Auserwählung, das mache ich nicht. Weil das ist jetzt nicht der Punkt. Da könnte man ganz viel zu sagen. Vielleicht nur das eine. Ich glaube tatsächlich, Gott hat uns auserwählt, aber auch auf der Grundlage unserer eigenen Entscheidungen. In Galater 4, Vers 9 heißt es, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid. Merkt ihr, da ist so ein Zusammenspiel. Auch das können wir nicht so ganz erfassen. Wenn du jetzt merkst, Gott redet zu dir und du hast den Eindruck, das ist für mich und du reagierst darauf, du glaubst daran, dann bist du auserwählt. Dann bist du auch vorherbestimmt. Also das mal vielleicht mal so Klammer auf, Klammer zu dem Thema Auserwählung. Was hier aber steht, Gott hat dich ausgewählt, um mit einer guten Absicht, nicht um dich zappeln zu lassen, um dich zu quälen, sondern damit du gestaltet wirst in das Ebenbild seines Sohnes. Also er, jetzt nehmen wir mal das Beispiel von einer Happy Family, ja, von einer richtig guten Familie. Der Vater, die Mutter haben ihre Kinder mega lieb. Und was wollen sie? Sie wollen, dass ihre Kinder Gestalt annehmen, dass sie wachsen, dass sie reifen, dass mal was richtig Gutes passiert in ihrem Leben. Und sie sind nur bestrebt darum, dass ihnen alles zum Besten dient. So sieht eine normale Familie aus. Und wir haben vor zwei Wochen mittlerweile, schon gesehen, dass Gott uns adoptiert hat. Ja, er hat uns den Geist der Sohnschaft gegeben. Man kann das wirklich so sagen. Du bist Sohn und du bist Tochter Gottes. Und jetzt liegt dieser Geist in uns drin. Da heißt es, durch den sagen wir Abba, lieber Vater. Da steht Abba, Vater. Aber Abba heißt lieber Vater. Also da steckt eine ganz starke Absicht drin, damit Gott uns sagen will, wie er zu uns steht. Und wir haben dieses Beispiel ja in gesunden Familien, in Eltern, die ihre Kinder wirklich lieben. So, und dann hast du noch den Erlöser, ja, Jesus. Gott wurde Mensch in Jesus, wir sagen, der Sohn Gottes. So, und er ist vorausgegangen, um dich zu erlösen. Hier als Beispiel wird er genannt, in Vers 29, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Er ist ein großer Bruder, sozusagen. Er ist unser Herr, ja, aber in der Familie gesprochen. So, und jetzt ist diese Familie zusammen und dieser Geist leitet dich. Und Gott möchte, dass du bist vorherbestimmt, du bist ausgewählt, damit du in das Bild Gottes gestaltet wirst. Dieses Bild mal zu verstehen, wenn du das richtig begriffen hast, das bedeutet schon mega viel. Dann könnten wir nämlich anfangen, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient. Und weißt du, das geht ja noch weiter. In Vers 30 heißt es, die er aber vorherbestimmt hat. Bist du vorherbestimmt? Ja. Wenn du an Jesus glaubst, bist du vorherbestimmt. Die hat er auch berufen. Er hat dich berufen. Die er berufen hat, die hat er gerechtfertigt. Das wissen wir sowieso schon aus den Kapiteln vorher. Die er gerechtfertigt hat, die hat er verherrlicht. Die hat er bereits verherrlicht. Er sieht bereits in dir das, wo du dich hinentwickelst. Und das weiß er. Bis in die Ewigkeit. Und jetzt würde ich dich gerne mal interviewen, mal fragen, wie wirkt das auf dich? Wie wirkt das auf dich? Das kann jetzt ein sehr guter Indikator sein, wenn du jetzt sagst, ich erlebe das aber so nicht. Oder die Frage stellt sich trotzdem, warum gehe ich durch dieses Leid? Warum lässt Gott das zu? Oder halt, du sagst, ich traue Gott nicht. Ich glaube an Gott, ich gehe in die Kirche, ich lese die Bibel, ich bete, ich bin wiedergeboren, aber irgendwo traue ich dem ganzen Braten nicht. Wenn das so ist, dann hängt das vielleicht ein bisschen mit deiner Prägung zusammen. Lass mich mal ein paar Sätze über Prägung sagen. In der Regel beurteilen wir alles, was uns im Leben passiert, gerade auch Leid, durch unsere persönliche Brille der Prägung. Das ist unser inneres Programm, So gehen wir durchs Leben, so ticken wir. Und zwar in der Regel sogar völlig unbewusst. Und so verstehen wir uns selbst und so verstehen wir Gott. Das ist dann unser Bild von Gott. Natürlich gibt es auch gute Beurteilungen, aber auch gewaltige Irrtümer, die sich da eingeschlichen haben in meinem oder in deinem Leben. Und das sind dann oft Lügen, denen wir glauben. Die Art, wie Menschen ganz unterschiedlich durchs Leid gehen, hat nicht nur mit ihrer Persönlichkeit zu tun, sondern ganz stark auch mit ihren unbewussten Überzeugungen und Glaubensansätzen. Und das wird dann zu unserem Charakter und zu unserer Persönlichkeit. Vielleicht mal dieser kleine Exkurs. Ich will euch das vielleicht mal erklären. Das kann man immer sehr gut erklären, wenn man in seine eigene Vergangenheit zurückschaut. Und mach doch diese Reise mal mit mir, während ich dir mal kurz von meiner Vergangenheit erzähle, was so Prägung ausgemacht hat. Überleg du dir mal, wie es in deinem Leben war mit Prägung. Und dann wirst du feststellen, dass das ganz viel was mit dir macht, wie du heute dein Gottesbild hast und wie du zum Beispiel eine Perspektive hast auf Dinge, die jetzt auf dich zukommen, zum Beispiel Leid. Okay, als Kind war ich natürlich wie jeder andere auch abhängig von meiner Umwelt und meinen Bezugspersonen. Es gab in meiner Kindheit zwei Bezugsinstanzen oder sagen wir mal Autoritätsinstanzen, wenn man das so will sagen. Ja, das waren zum einen meine Eltern und zum anderen mein Dorfschullehrer. Meine Eltern, die liebten mich und die waren berechenbar. Und das war gut. Und sie schauten, und das kann ich echt sagen, die schauten immer, dass alles, was auf mich zukam, mir zum Besten dient. Ich habe das nicht immer gerafft, ja, wie sie das gemacht haben. Aber das war ihre Vision. Ihre Kinder zu lieben und ihre Kinder gut zu erziehen und alles dran zu geben, damit alle Dinge uns zum Besten dienen. Okay? Sie waren berechenbar. Dann gab es da meinen Dorfschullehrer. Der war hingegen streng und unberechenbar. Ich sag's euch, da wurde jede Deutschstunde zur Tortur, ob ich die Aufgaben schaffe und er und die ganze Klasse mich zum Gespött gemacht haben. Also er war der Erste, ja, wenn da gelacht wurde oder irgendwelche Dinge gemacht wurden. Oder Sportunterricht, ey, das war für mich jetzt ohne Witz, das war eine Angstzeit gewesen. Ob ich es schaffe, über die 7 Stühle zu springen. Also unser Klassenzimmer wurde kurzfristig umgebaut in eine Turnhalle. Ja. Da wurden 7 Stühle hintereinander gestellt und mussten wir drüber jumpen. Sein Sohn war, der konnte alles, der machte alles vor und wir mussten hinterher. Und ich habe so Schiss gehabt. Oder der Schwimmunterricht. Ja, da kam es vor, der hat dich geschnappt und hat dich hochgezerrt aufs 3-Meter-Brett und dich runtergeschmissen. Oder einmal getaucht, also wirklich, dass ich fast gefühlt ertrunken wäre. Das war diese Unberechenbarkeit. Und das hat was mit mir gemacht während meiner Grundschulzeit. Das hat sich übrigens dann nochmal fortgesetzt in der Lehrzeit, beim Ausbilder, der sehr cholerisch war, oder dann bei der Bundeswehr, bei einigen üblen, strafversetzten Ausbildern. Ja. Aber das macht was mit dir. Das prägt dich in deinem Charakter und in deinem Verhalten. Da könnte ich jetzt noch viel zu erzählen, aber eins, was es auch geprägt hat, mein Gottesbild. Interessanterweise habe ich in Gott halt nicht diesen liebenden Vater gesehen, sondern eher diesen unberechenbaren Zuchtmeister oder Ausbilder. Ja, und ich habe euch schon mal gesagt, ich muss dann oft an meinen Sonntagsschullehrer denken, also das war eine Vertretung, das war nicht der eigentliche, der war mal als Vertretung da, ein älterer Herr. Und er sagt dann, Jung, wenn du so weitermachst, kommst du mitten in die Hölle. Das hat mich geprägt. Ich habe mir gedacht, das ist Gott, ja, oder ich habe euch von diesem Gleichnis der Talente erzählt, ja, wo der Tag der Abrechnung kommt und der Herr steht dann so da. Und das macht was mit dir. Und vielleicht ist das auch deine Prägung. Mit dieser Haltung wird Gott unberechenbar, der dich mal liebt, und im nächsten Moment ein Bein stellt. Und vielleicht noch drüber lacht. Und beobachtet, was du machst. Und wehe, du stehst nicht mehr auf. Dann gibt's eins zwischen die Hörner. Das Ganze hätte mich mega hart und misstrauisch gemacht gegenüber Gott und gegenüber Menschen. Und genauso wie es heißt hier im Text, dass alle Dinge zum Besten dienen, würden dann alle Dinge zum Verfestigen dieser Lügen dienen. Und das hätte einen bitteren, einen hochmütigen, einen verbissenen Zeitgenossen aus mir gemacht. Und meine Beziehung zu Gott wäre nur kalt gewesen. Und das wäre ein negativer Synergieeffekt gewesen. Versteht ihr? Hätte Gott sich nicht mehr vorgestellt, und das führe ich jetzt nicht mehr noch aus, hätte Gott sich mehr nicht vorgestellt, eines Tages als der liebende Vater. Ja, der mich unverdient beschenkt. Ich habe solche Sätze überhaupt nicht verstanden. Ich habe so die Dinger früher auch gelesen. Ich habe die Bibel völlig anders gelesen. Und dann zu erleben, wow, da ist der Vater, der liebt mich, der meint es gut mit mir. Und deswegen ist das meine Hauptmission, die ich jetzt habe, als Pastor, als der jetzt hier steht und euch versucht, den Römer auszulegen. Dass du diesen Jesus erleben kannst als Erlöser und dass du diesem Gott begegnen kannst als liebenden Vater, der dir vergibt, der dich wiederherstellt, der dich zu dich zieht. Gott ist gut. Gott ist gut und Gott meint es gut mit dir. Er ist auf deiner Seite. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, damit das noch ein bisschen deutlicher wird. Viele von euch kennen Joyce Meyer, also ziemlich bekannt. Und manche wissen das auch, dass sie als Kind von ihrem eigenen Vater wöchentlich sexuell, mental und emotional und verbal missbraucht wurde. Bis zum 18. Lebensjahr. Und sie redet von einer angstmachenden Umgebung. Das hatte sie geprägt. Und sie sagt, sie war letztendlich ein Wrack voller Angst und Scham. Und dann berichtet sie in ihrem Zeugnis, wie durch ein Wunder sie frei wurde und zum Glauben an Gott fand und erlebte Jesus. Auch das eine lange Story, ziemlich kurz gemacht. So, und dann sagt sie an einer Stelle, sie fragen sich vielleicht, Joyce, wo war denn Gott in all dem? Und dann sagt sie, er war dort. Er hat mich als Kind nicht aus der Situation herausgeholt, aber er hat mir Kraft gegeben, durchzukommen. Es ist wahr, mein Vater hat mich missbraucht und mich nicht so geliebt und beschützt, wie er es hätte tun sollen. Und manchmal schien es, als würde mir niemand jemals helfen und es würde niemals enden. Aber Gott hat immer einen Plan für mein Leben und er hat mich erlöst. Er hat genommen, was Satan für Schaden bedeutete und daraus etwas Gutes gemacht. Und jetzt zitiert sie Römer 8, Vers 28, dass alle Dinge denen zum Besten dienen. Er hat meine Schande genommen und mir eine doppelte Belohnung und ein Leben gegeben. Hey, ich kann verstehen, dass manche Christen fragen, warum lässt Gott das zu? Und das ist der Schluss dieser Predigt. Ich möchte diese Frage beantworten mit 5 Gegenfragen. Und diese 5 Gegenfragen, die stellt Paulus hier im letzten Textabschnitt. Und lass das mal richtig auf dich wirken. Bist du bereit? Die erste Frage, Vers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ja, das ist die erste Frage. Das reicht doch schon, oder? Was du jetzt gehört hast, die letzten Minuten. Und vom Kapitel 1 bis zum Kapitel 8. Was wollen wir hier noch zu sagen? Ich hoffe, du hast bereits die Antwort. Die zweite Frage kommt schon, Vers 31. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Ich mach's persönlicher. Ist Gott für dich? Wenn Gott für dich ist, wer kann denn dann noch gegen dich sein? Das ist eine ganz wichtige Aussage für dich als Nachfolger Jesu. Gott ist für dich. So, und wenn es hier heißt, wer kann gegen dich sein? Wer ist denn dieser Wer? Ist es Gott? Nein, hier steht, Gott ist für uns. Wer ist dann gegen uns? Das ist jemand anders. Interview doch mal junge Eltern. Wir haben so viele junge Eltern in der Gemeinde. Vielleicht hast du welche in deiner Familie. Und beobachte mal, wie sie mit ihrem Kind umgehen. Sind sie für ihr Kind oder gegen ihr Kind? Blöde Frage, oder? Nein, sie sind dafür. Und Gott ist für dich. Und wenn du das nicht verstehen kannst, bringt Paulus noch den Beweis in Vers 32. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das ist der Beweis. Gott ist für dich. Dritte Frage, Vers 33. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Auch hier wieder, wer ist wer? Wir denken immer, Gott klagt uns an. Ja, wenn du nicht an Gott glaubst, wenn du in deinem Leben selbst vorwärts gehen willst, dann wirst du eines Tages mal vor Gott stehen und wirst ihm Rechenschaft ablegen. Und dann ist er tatsächlich Richter. Ja, aber als jemand, der sagt, Gott, ich glaube an dich, ich will dir vertrauen, das ist doch kein ganzer Wunsch, dass du ihn in sein Leben reinlässt. Und dann ist Gott für dich. Und hier heißt es, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Nicht Gott. Gott verklagt dich nicht. Es ist der Verkläger. Als jemand wird als Verkläger genannt, das ist der Teufel. Er ist dein Vater. Er hat dich erlöst. Die Antwort kommt auch. Gott ist es doch, der rechtfertigt. Er hat dich freigesprochen von Schuld. Darum geht es im Römerbrief. Vierte Frage. Wer will verurteilen? Auch wieder immer das Wer. Hey, kennst du das? Ich habe manchmal den Eindruck, Gott verurteilt mich. Ich habe manchmal den Eindruck, oh, Gott macht mir deutlich, boah, du Loser, du hast schon wieder versagt. Ey, du bist schon seit 40 Jahren mit mir unterwegs. Und wann hast du das endlich mal kapiert? Moment, wer will verurteilen? Sagt Gott dir, dass du ein Loser bist? Nein, es ist nicht Gott. Das Wer ist nicht Gott. Vielleicht hattest du tatsächlich solche Eltern oder wie ich so ein Dorfschullehrer. Ja, dass du immer den Eindruck hast, du schaffst es nicht, du bist zu schlecht, ja. Jemand, der sagt, hey, guck dir mal meinen Sohn an, was der alles fertig bringt und du Loser. Das macht Gott nicht. Denk dran, das steht dann als Antwort, Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr, der für euch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist. Und was macht er da? Der auch für uns eintritt. Nein, Gott verurteilt dich nicht. Gott verurteilt dich nicht. Er ist auf deiner Seite. Er selbst, Christus, tritt vor dem Vater für uns ein. Das macht er jetzt gerade im Moment, weil sein Geist in uns ist. Und die letzte Frage, fünfte Frage. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Gibt es irgendwas, was dich von seiner Liebe und seiner Nähe trennen kann? Du selbst vielleicht. Und selbst da ist es, hey, er hält fest an dir. Und dann zählt Paulus auf, Drangsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr und Schwert. Ja, es stimmt, das kann uns alles passieren. Hey, das ist auch mal wichtig für Leute, die so eine Theologie drauf haben, die sagen, uns wird kein Leid passieren. Das stimmt nicht. Hier steht's ganz klar, diese Dinge passieren uns. Paulus sagt sogar in Vers 36 dann, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Ja, solche Dinge passieren. Aber hier steht, wer? Das macht nicht Gott. Gott baut da nicht irgendwelche Hindernisse ein, um die einen reinzuwirken. Diese Drangsal, von der die Rede ist, diese Angst, diese Verfolgung, dieser Hunger, diese Blöße, diese Gefahr, dieses Schwert, kommt von der Gegenseite. Ja, als Christen stehen wir oft im Schussfeld des Bösen und vielleicht gerade auch, weil du ein Frommer bist. Vielleicht ging es dir vorher sogar noch ein bisschen besser, weil du jetzt vielleicht Feinde hast oder irgendwelche Dinge, die du vorher nicht gekannt hast. Aber entscheidend ist, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Vers 37. In all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat und liebt. Und das ist entscheidend. Und darum schließt Paulus mit Vers 38. Und darum bin ich gewiss. Und im Grunde genommen sagt er, und da sollst du auch gewiss sein, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und wenn du dies da in dir drin hast, ja, dann kannst du vielleicht auch wieder David im Psalm 22 manchmal ausrufen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich bete und ich höre nichts. Ja, das ist so Phasen gibt es. Aber dann weißt du ganz, ganz tief in dir drin, dass dieser Gott in dir nicht der strenge Dorfschulmeister ist, sondern der liebende Vater, der dran ist, dich zum Ziel zu bringen und dich in eine gute Richtung zu führen. Und dann darfst du wissen, du darfst sicher sein, Vers 28, dass alles, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, alle 10 Dinge hier in Vers 38 zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Lass mich nochmal schließen mit diesem Zitat von Joyce Meyer. Die sagt am Ende, Gott hatte immer einen Plan für mein Leben und er hat mich erlöst. Er hat genommen, was Satan für Schaden bedeutete und daraus etwas Gutes gemacht. Er hat meine Schande genommen und mir eine doppelte Belohnung und ein neues Leben gegeben. Und das ist mein Gebet für dich und für uns, gerade auch in schweren Zeiten. Und dafür bete ich jetzt, dass du jetzt Gott hier bist, dass du jetzt auch das, was ich jetzt hier weitergegeben habe, dass das so ein habe, dass das richtig so ein bunter Strauß wird, ein Segen wird für jeden Einzelnen, der das jetzt hört. Ich möchte dich zuerst für die Menschen bitten, die das hören, die noch keinen persönlichen Zugang haben. Und es ist so schade, weil dann wirkt das irgendwie alles nicht. Wir haben eben gesagt, dass denen, die dich lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und ich möchte dich bitten, dass jetzt auch durch die Predigt Menschen da sind, die sagen, wow, das will ich auch haben. Und du sagst, sieh, steh vor der Tür und klopfe an. Jeder, der meine Stimme hört und mir aufmacht, zu dem werde ich reingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Und ich bitte dich jetzt darum, dass du das tust. Ja, wenn du jetzt die Predigt jetzt siehst und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Gott, du kannst einfach zu ihm beten. Lad ihn ein in dein Leben, bekenne ihm deine Schuld, bekenne ihm das, dass du bisher ohne ihn gelebt hast. Und er kommt in dein Leben rein. Und er will dein Leben bestimmen und er will dich führen. Und er will dir Lebensinhalt geben. Er macht dich zu seinem Sohn, zu seiner Tochter, indem sein einziger Sohn, Jesus, ans Kreuz ging und uns zerlöst. Nimm das Geschenk einfach an. Und er wird dir seinen Heiligen Geist geben. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, die wir schon lange unterwegs sind mit dir, die wir an deiner Liebe zweifeln, die Misstrauen haben gegenüber dir. Ich möchte dich bitten, dass da durch diese Predigt jetzt, durch diesen Text etwas Neues geschieht. Dass meine Geschwister mitkriegen, dass du der liebende Vater bist. Wir haben so viele Punkte gehabt, so viele Gegenfragen zu dieser Anfrage, ob Gott wirklich ein guter Gott ist. Um uns so deutlich zu machen, hey, ihr dürft mir voll vertrauen, wenn ich für euch bin, wer kann dann gegen euch sein? Ich bin nicht der, der gegen euch ist. Ich bin der, der euch erlöst hat und der seine ganze Liebe in euch investiert. Und wir wollen dir unser Leben zur Verfügung stellen. Und darum bitte ich dich für jeden Einzelnen von uns und erfülle uns wieder neu mit deiner Kraft, mit deinem Heiligen Geist. Und geh du jetzt mit uns. In Jesu Namen. Amen. Amen. In diesem Sinne möchte ich echt dir ans Herz legen, nimm dir noch eine Zeit zum Gebet jetzt nach der Predigt und lese diesen Text nochmal durch und bete darüber. Vielleicht die kommende Woche einfach nochmal morgens den Vers oder ein paar Verse und nimm die mit in den Tag. Bete darüber. Hey, Gott hat so einen super guten Plan für dich. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen eine kleine Pause einlegen vom Römerbrief. Wir werden dann wieder im Oktober weitermachen mit Kapitel 9 und werden eine kleine Serie zwischenschieben. Also nur schon mal als Info für euch. Und Gott segne euch und habt eine richtig gute Woche. Alles Gute. Tschüss.